Guten Morgen miteinander. Es ist Sonntagmorgen und ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu dieser dritten Predigt der Sommerserie, bei der Freiwillige hier oben zu ihrem Lieblingsvers aus der Bibel etwas sagen dürfen. Es ist schon ein bisschen speziell, hier zu stehen, vor allem wenn man so gar nicht abschätzen kann, was einem erwartet. Und auch die eigene Stimme über Lautsprecher zu hören, ist sehr ungewohnt. Und dann ist es gut zu wissen, dass wir ohne ihn nichts tun können. Das macht es hoffentlich ein bisschen einfacher. Dies ist ein preisgekröntes Bild von einem französischen Fotografen. Die Leute auf dem Lastwagen sind auf der Heimreise aus einem Land, in dem sie zum Geldverdienen waren. Doch dieses Geld konnten sie nicht in ihre eigene Währung umtauschen, um zu Hause einkaufen zu können. Deshalb kauften sie im Ausland ein und nahmen ihren Verdienst in Form von allerlei Waren mit nach Hause, zu ihren Familien. Unglaublich, was machbar ist. Es gab einmal ein kleines Buch mit Weisheiten aus aller Welt. Darin war ein ziemlich ähnliches Foto zu sehen, vielleicht sogar dieses hier. Und was meint ihr, welcher Spruch darunter stand? Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst. Du weißt nicht, wie schwer die Last ist, die du nicht trägst. Das leuchtet ein, wenn wir hier in Westeuropa an all die Bequemlichkeiten denken, die unser Leben erleichtern. Trotz aller Bequemlichkeiten, die uns hier vergönnt sind, kennen auch wir Lasten. Das tägliche Leben, Zerbruch von Familien, Zerbruch von Existenzen, Krankheiten, Fehler, die wir gemacht haben. Ja, man könnte die Aufzählung noch lange fortsetzen. Und besonders, wenn wir älter sind, dann gibt es auch noch diesen bekannten Rucksack. Ja, auch wir haben Lasten zu tragen. Jeder hat da wohl andere. Und wir haben diese Lasten aus der Vergangenheit, diesen Rucksack. Unser Gewissen, wenn es nicht ganz eingeschlafen ist, weiß ganz genau welche. Vor allem, wenn es um Schuld geht, um Fehler, um Versäumnisse, aber auch um Hochmut und Egoismus. Ihr Jüngeren unter uns, ihr glaubt gar nicht, was wir älteren Semester in unserer Jugend oder auch noch später so alles geleistet haben. Dass Eltern den Kopf schütteln, das ist zur Genüge bekannt. Aber es gibt Dinge, zum Beispiel in meinem Leben, da haben sogar meine Kinder den Kopf geschüttelt, als sie davon hörten. Und ich kann aus Erfahrung sagen, auch Alter schützt vor Torheit nicht. Können wir diesen Rucksack irgendwie loswerden? Das, was schwer auf unseren Schultern und Seelen lastet, uns irgendwie bedrückt und die Lebensfreude schmälern kann. Das, was unser Gewissen von Zeit zu Zeit nicht ruhen lässt. Und dann gibt es tatsächlich einen, der behauptet, dass er helfen kann. Jesus sagt in Matthäus 11, 28 bis 30, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe für unsere Seelen, Frieden, einen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Das werden wir also finden, wenn wir zu Jesus kommen. Zu Jesus, der sanftmütig ist, und von Herzen demütig. Jesus hat auch gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das nun ist mein heutiger Lieblingsvers. Es sind diese letzten sechs Worte aus Johannes 15,5, die mir in den Sinn kommen, wenn mir plötzlich einmal mehr bewusst wird, dass ich mir zu viel auf mein Können oder Gelingen einbilde und dass etwas mehr Demut angebracht wäre. Selbst Jesus sagt von sich, er sei von Herzen demütig. Und der Volksmund weiß, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Aber auch dann, wenn etwas nicht gelingen will, wird mir bewusst, dass ich ohne ihn nichts tun kann, dass es besser ist zu vertrauen, nicht meinen Willen durchzusetzen, sondern erst einmal innezuhalten und daran denken, dass nicht immer mein Wille geschehen muss. Wie oft war er doch treu. Oder wenn ich mit anderen Menschen im Gespräch bin, über den Glauben zum Beispiel, dann weiß ich, dass ich ohne ihn nichts tun kann, keine Frucht bringen kann. Er ist es, der Menschen Herzen berührt, nicht unbedingt meine Worte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. So lautet der ganze Vers. Aber was, wenn ein Mensch Jesus nicht kennt? Zu wem kann der Mensch dann kommen, wenn er mühselig und beladen ist? Wer erquickt ihn? Wo wird der Mensch Ruhe finden für seine Seele? Wie verläuft sein Leben, wenn er ohne Jesus tatsächlich nichts tun kann, keine Frucht bringen kann? Drehen wir das Rad ein wenig zurück in meine Zeit ohne Jesus. Am Tag meiner Konfirmation saß ich feierlich gekleidet in ein weißes Blüschen und schwarzes Samtgilet in der ersten Reihe rechts. In unserer schönen weißen Kirche, in einem kleinen Dorf in der Pfalz, wo damals noch jeder jeden kannte. Und fragte mich, ob ich nicht etwas Besonderes spüren müsste, wenn doch die Konfirmation solch ein bedeutender Moment sein soll. Leider war da nichts. Dann hoffte ich auf das erste Abendmahl, aber auch da war nichts. Und beim Glaubensbekenntnis betete ich nur die Sätze laut mit, die ich verstand. Und das waren sehr wenige. Und das alles mit 14. Aus einer Weinbauernfamilie stammend und sehr bodenständig und anständig aufgewachsen. Damals war man mit 14 schon noch etwas hinter dem Mond zu Hause, verglichen mit heute. Und was gläubig bedeutet, war mir damals fremd. Und wer es noch nicht gefunden hat, erste Reihe, dritte von links. Ja. Dann etwa 10 Jahre später, mit Mitte 20, kam so eine Art Lebenskrise, ein Wendepunkt. Fragen über Fragen nach dem Sinn des Lebens, Suche nach der Wahrheit. Meine erste Stelle in einem Landwirtschaftsamt bei den Schwaben kündigte ich nach nur 15 Monaten und vermutete die Wahrheit auf einem Biobauernhof, vielleicht irgendwo in Norddeutschland. Dort gab es damals einige davon. Ich kündigte also und war bereit, alles aufzugeben, falls nötig, sogar meinen damals größten Besitz, mein Auto. Einen Opel Corsa 1,0 Liter. Und ich hatte tatsächlich die Absicht, auf einem Biohof als Praktikantin zu arbeiten. Endlich ehrlich leben können. Dort, wo Reden und Tun in Einklang waren. Und aussteigen aus dem, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Ich besorgte mir also Adressen, damals noch recht umständlich, und bekam eine Einladung von einem Biohof in der Nähe von Hamburg. Keine Ahnung, was es damals mit meinen Eltern gemacht hätte, die das Weinbaustudium finanziert hatten, wäre ich tatsächlich ausgestiegen. Doch es kam etwas dazwischen, etwas, was mir weitere 28 Jahre ohne Jesus bescherte. Auf dem Weg nach Hamburg machte ich nämlich Halt bei meiner langjährigen Schulfreundin. Sie besuchte gerade einen Kurs, in dem es um den Sinn des Lebens ging. Um das, woher kommt der Mensch, wohin geht er? Da ging es um den Ausstieg aus dem Rad von Geburt und Tod. Um den Weg zurück zu Gott. Zurück zu Gott? Das machte mich hellhörig. Super, dachte ich, dann ist normales Aussteigen gar nicht nötig. Ich fuhr zwar nach Hamburg, fand dann aber doch nicht alles so toll. Irgendetwas zog mich zurück zu diesem Ausstieg aus dem Rad von Geburt und Tod, zu diesem zurück zu Gott. Ja, das alles fiel bei mir auf mehr als fruchtbaren Boden, da ich mit jeder Faser meines Wesens auf der Suche nach der Wahrheit war. Und schon allein die Reinkarnationstheorie gab Antworten auf sehr viele Fragen. So trat ich mit Mitte 20 einer gnostischen Gruppe bei, in deren Philosophie ganz viele Religionen vermischt waren. Christentum, Buddhismus, Hinduismus, Lao Tse und wie sie alle heißen mögen, in der von dem roten Faden, der sich durch alle Religionen zieht, die Rede war. Auch das fiel auf fruchtbaren Boden. Endlich keine Auseinandersetzungen mehr wegen unterschiedlicher Glaubensansichten. Damals eine kleine Offenbarung. Damals gab es weder Internet noch sonstige schnell zugänglichen Informationsquellen. Was vorherrschend war, war das Erleben vor Ort, das Zusammensein mit ähnlich gesinnten Leuten und tat natürlich schon irgendwie gut, diese Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und da waren sie plötzlich, die Antworten auf die brennenden Lebensfragen. Es schien der einzig richtige Weg zurück zu Gott. Alle anderen Gruppierungen waren natürlich auf dem Holzweg, auch die Christen. Das nahm ich leider lange für bare Münze. Leider. Es gäbe nur noch viel zu erzählen, denn erst nach 28 Jahren bin ich aus dieser Gruppe ausgetreten, weil ich dann, Gott sei Dank, merkte, dass etwas nicht stimmen konnte. Reichlich spät, mir heute immer noch unbegreiflich. Weitere 28 lange Jahre auf der ehrlichen Suche nach Gott waren vergangen, weitere 28 Jahre ohne Jesus. Ohne den wir nichts tun können, ohne den wir keine gute Frucht bringen können. Von Jesus war dort zwar die Rede, aber eher von einer unpersönlichen Christuskraft. Die Gruppierung nannte sich unter anderem Christliche Mysterienschule und die Bibel lag immer aufgeschlagen beim ersten Kapitel des Johannesevangeliums auf dem Altar. Was aber nicht verwunderlich ist, denn Philosophien mit Reinkarnationsgedanken und Karma-Gedanken gedrängt, neigen schnell einmal dazu, esoterische Tendenzen einfließen zu lassen. Auch dort, wo ich war, wurde immer wieder vor Okkultismus gewarnt. Eigentlich paradox, ein Verwirrspiel. Es geht in solchen Gruppen meistens um Licht. Und da eignet sich natürlich das erste Kapitel des Johannesevangeliums sehr gut, und wird demzufolge gern missbraucht, da hier die Rede vom Licht ist. Natürlich gab es auch viel Schönes in dieser Zeit, aber ohne Jesus. Dass im gleichen Kapitel des Johannesevangeliums ganz deutlich steht, dass das Wort Fleisch ward und unter uns wohnte, das ist mir damals entgangen. Und ich verstehe es heute immer noch nicht, welcher Schleier da über meinen Augen war. Welche Verblendung Macht über mich hatte. Und das so viele Jahre lang. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums steht auch ganz klar, dass das Gesetz durch Mose gegeben ist, die Gnade und Wahrheit aber durch Jesus Christus geworden ist. Im letzten Räschli. Ja, das steht alles ganz deutlich in der Bibel und wir Menschen, vor allem wenn wir durch Halbwahrheiten verblendet sind, wie eingemauert sind in einem Kerker, sehen es nicht. Sehen nicht, was vor Augen ist. Deshalb bitte ich euch, auch hin und wieder für Menschen zu beten, die verblendet und verirrt sind, die ihr Lehren auf den Leim gegangen sind, die meinen, das Richtige zu tun, die Gott suchen, aber auf ihrem Weg abgelenkt wurden, von wem und wie auch immer, bei denen Jesus so unendlich weit weg sein kann, die womöglich bisher nie erfahren haben, wer Jesus ist und dass nur er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Da kommt Gott auf die Erde in Jesus Christus. Das muss man sich einmal vorstellen. Gott kommt in Jesus Christus auf die Erde und zeigt den Menschen in Liebe, wo sie abgewirrt sind, was Not täte, um zurückzufinden zu Gott, auf den richtigen Weg, zurück zu Nächstenliebe und Menschlichkeit, zeigt seine übergroße Liebe für die verlorenen Söhne und Töchter, erzählt Gleichnisse, heilt, betet, vollbringt Wunder, handelt und redet so, dass auch seine Feinde ihr Gesicht wahren können, verbaut selbst den Pharisäern nicht die Möglichkeit, zurückzufinden zum wahren Glauben, möchte sie aufrütteln, weg von der einengenden Gesetzlichkeit, ist da für Sünder, für die verlorenen Söhne und Töchter, die wissen, dass sie Jesus brauchen. Apropos verlorener Sohn, ich habe etliche Büchlein mitgebracht, zum Mitnehmen später. Die stehen dann da vorne unter dem Bildschirm beim Eingang. Es geht um das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kleine Büchlein, wertvolle Büchlein mit Jesus im Mittelpunkt. Wenn einer weiß, wie es im Himmel ist, dann ist das wohl Jesus. Wenn einer weiß, wie man zum Vater gelangen kann, dann ist es wohl ebenfalls Jesus. Wenn einer aus dem Himmel kommt und gleichzeitig das Erdendasein erlebt hat und weiß, wie sich das anfühlt, dann ist das Jesus. Deshalb liebe ich die Evangelien so sehr. Wenn Jesus spricht, dann ist das für mich so, als würde Gott selbst sprechen. Seit mir das klar geworden ist, hat sich mein Leben verändert. Jesus kam nicht mit Worten daher wie du darfst nicht. Er brachte auch keine neuen Gesetze, die unsanft sind wie ein Joch und eine neue Last zugleich. Jesus brachte uns das Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Diese wenigen Worte machen die alttestamentarischen Gesetze im Grunde überflüssig. Wer Gott liebt, wird dessen Gebote halten wollen. Wer seinen Nächsten liebt, wird weder morden, noch verleumden, noch bestehlen. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man jemanden liebt. Man will nur dessen Bestes, man ist glücklich und lebendig, könnte die Welt umarmen. Und wenn man Gott und Jesus liebt, ist man dann auch lebendiger? Da ich so lange ohne Jesus unterwegs war, würde ich sagen, ja, das ist so. Das Leben mit Jesus führt zu einer großen inneren Freude in der Tiefe unseres Wesens, führt zu einer Lebendigkeit und vor allem zu mehr Frieden. Da ist nicht mehr das Gefühl, nicht zu genügen. Da ist eine große Freiheit. Das ist Gnade. Aber wenn ich ehrlich bin, könnte ich das alles weniger genießen, wenn ich nicht einen lieben Menschen an meiner Seite hätte. Ich glaube, nur Jesus wäre mir im normalen Leben doch ein bisschen zu wenig. Da würde ich mir etwas vormachen. Doch es ist ein gutes Leben, zu wissen, dass Jesus immer da ist, immer treu. Wir haben zu Anfang ein bekanntes Lied gesungen, in dem es unter anderem heißt: Mein ganzes Leben warst du treu. Deine Güte rennt mir hinterher. Nachdem ich mein Leben niedergelegt habe, habe ich mich jetzt ergeben. Da der Text dieses Liedes mit dieser wunderschönen Melodie so gut zu unserem Leben passt und auch zur heutigen Predigt, singen wir es ganz zum Schluss nochmals. Ja, mein ganzes Leben warst du treu. Wenn man nach so langer Zeit auf dem Holzweg, wie ich es war, zum ersten Mal ein Übergabegebet liest und dann das innere Bedürfnis verspürt, es nachzusprechen, dann kullern die Tränen. Dann ist da erst einmal so viel Schmerz, so viel Bedauern über die versäumte Zeit, so viel Reue über das, was man getan oder gedacht hat, und man möchte dann sein Leben endlich Jesus übergeben, ihn ins Leben lassen. Doch es geht nicht immer von heute auf morgen. Bei mir war das jedenfalls so. Es war ein Weg. Vieles blieb mir noch lange ein Rätsel. So und vor allem das Kreuz. Kann man es mit dem Verstand erfassen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben sein soll? Ich meine, nein. Man kann mit dem Verstand erfassen, dass bereits im Alten Testament vieles über den Leidensweg angekündigt wurde. Man kann mit dem Verstand erfassen, dass Jesus bereit war zu sterben, damit auch die Schrift erfüllt würde. Man kann sich mit dem Verstand zurechtlegen, dass die Auferstehung großartig war, weil nun Jesus überall sein kann, gleichzeitig, bei euch, bei mir, bei jedem Menschen. Man kann mit dem Verstand erfassen, dass die Finsternis besiegt war. Man kann mit dem Verstand auch erfassen, dass es nötig war, dass Jesus gestorben ist, damit er nach seiner Auferstehung den Heiligen Geist senden konnte, von dem es in Johannes 14, 26 heißt: Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Aber wenn nicht mit dem Verstand, wie dann verstehen, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Schuld, für unsere Sünden? Sünden? Ich ein Sünder? Das auszusprechen fällt unendlich schwer. Versucht es einmal in Gedanken. Und es nachzusprechen, wenn es von außen kommt, ist noch viel schwerer. Ich habe das erlebt. Wenn man es nicht fassen kann, dann kann man es nicht fassen. Wenn es nicht von innen kommt, aus dem Gewissen, dann ist es auch nicht echt. Eines Sonntagsmorgens, das ist vielleicht 2 Jahre her, also noch nicht, gar nicht so lange, wusste ich nicht so genau, ob ich die reformierte Kirche in meinem Wohnort besuchen soll oder eine andere Kirche in der Gegend. Das war öfters mal so. Beim Googlen am frühen Sonntagmorgen stieß ich auf ein christliches Interview und ein Buch wurde erwähnt. Das interessierte mich sehr. Ich kaufte es und las. Aber es ist nicht dieses Büchlein. und mir gingen die Augen auf. Aber nicht nur die Augen, vielmehr regte sich mein Gewissen. War es rein? Nein. War mein Herz rein? Habe ich andere verletzt? Bestimmt. Im Buch war die Rede von Selbstgerechtigkeit. Oh, was war ich selbstgerecht? Was habe ich immer Gründe für mein Verhalten gesucht? Was habe ich unzählige Bücher gelesen, vor allem über Psychologie, um meine Situation zu verstehen, um die Schuld auf die Umstände schieben zu können. Doch Schuldgefühle nagen trotzdem unaufhörlich weiter. Und das ist gut so. Es ist gut, wenn wir noch ein funktionierendes Gewissen haben. Auch wenn ich mir sagte, meinem Herzen gefolgt zu sein, versucht habe, das Richtige zu tun, so ist im Nachhinein betrachtet doch ein beachtlicher Scherbenhaufen zurückgeblieben, den ich verursachte oder mitverursacht habe. Auch wenn ich überhaupt keine wirklich schlimmen Dinge getan habe, eher das, was viele tun, was heutzutage in die Rubrik normal fällt. Doch wie sehe es aus, wenn ich einmal vor Gott stehe? Wie würde er das alles sehen? Würde er vielleicht ein Auge zudrücken? Ich glaube es nicht. Sonst hätte er Jesus nicht geschickt, sein Lamm, das die Sünden der Welt trägt. Und doch lässt sich nichts rückgängig machen, nicht ungeschehen. Die Geschichte lässt sich nicht neu schreiben. Wie also leben mit dem, was unser Gewissen belastet? Was tun? Verdrängen? Unser Gewissen zum Schweigen bringen, wie auch immer, sich ablenken? Dazu noch einige Worte zum Schluss, die mir sehr am Herzen liegen. Und es ist einmal mehr Jesus, der in Matthäus 6,6 sagt: Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Es gibt Gott sei Dank diesen einzigartigen Moment, diesen alles verändernden Moment, in dem einem die eigene Schuld bewusst werden darf. Das Gewissen erwacht und anklagt so, dass man plötzlich in seinem Kämmerlein in Demut auf die Knie geht, alle Selbstgerechtigkeit ablegen kann, die eigenen Ausflüchte nicht mehr ertragen kann und voller Reue betet: Vater, vergib mir. Ich habe gesündigt vor der Welt und vor dir. Ich bitte dich, vergib mir. Es sind nicht nur die anderen, die deine Vergebung nötig haben. Ich gehöre auch dazu. Es ist der Moment, in dem man mehr als dankbar dafür ist, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er uns unsere Schuld abnimmt, dass Jesus für uns alle ans Kreuz gegangen ist. Wohin sollte ich sonst mit meiner Schuld, wenn nicht zu Jesus? Welche Befreiung und Nähe zu Gott, wenn auf den Knien diese Worte aus tiefstem Herzen ausgesprochen werden können, wenn man plötzlich wie aus erster Hand weiß. Das ist das Kreuz, was mit dem Verstand nicht erfasst werden kann, erfüllt dann unser Wesen für hoffentlich immer. Welche Gnade, wenn es so weit ist. Nur Liebe und Barmherzigkeit sind da, unverdient, durch ihn, ohne den wir nichts tun können. Amen. Ja, Amen.